Glauben und Geschichten. Mit Klaus Popper die Bibel lesen und verstehen. Vers für Vers durch die gesamte Heilige Schrift und Erstaunliches entdecken.
Was habe ich getan? Und was ist meine Schuld und was ist mein Vergehen gegen deinen Vater, dass er mir nach dem Leben trachtet? Fragt David verzweifelt Jonathan. Denn längst wäre David ein toter Mann gewesen, wenn nicht Jonathan und Michal ihm von den Mordabsichten Sauls erzählt hätten, ihn beschützt hätten und vor allem ihm geholfen hätten, dass er flieht. Und schließlich stellt sich Gott selbst Saul in den Weg, damit er David nicht tötet. Herzlich willkommen zu Glauben Geschichten. Wir lesen weiter in 1. Samuel und dort Kapitel 20 und ab Vers 2. Jonathans Antwort. Und er sagte, das sei ferne, du sollst nicht sterben. Siehe, mein Vater tut nichts, weder Großes noch Kleines, ohne dass er mir etwas davon sagt. Warum sollte mein Vater diese Sache vor mir verbergen? Es ist nicht so. Nein, David, du wirst nicht sterben. Mein Vater wird dich nicht umbringen. Und wahrscheinlich bezieht sich Jonathan auf das Gespräch, das er mit seinem Vater hatte, von dem uns in 1. Samuel Kapitel 19 berichtet wird. Denn da weiht nämlich Saul seine Knechte und Jonathan in seine Pläne ein, David töten zu wollen. Und Jonathan spricht mit seinem Vater und sagt, Vater, du kannst dich doch nicht an diesem Mann versündigen. Und David ohne Ursache töten, er hat jedoch nichts getan, ganz im Gegenteil. Er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt und gegen Goliath gekämpft und war dir nützlich. Und uns allen als Volk war er nützlich. Er geht ja sogar so weit und sagt, du kannst dich nicht an ihm versündigen, Vater. Und ich nehme an, dass Jonathan sich denkt, ja, ich habe meinen Vater umgestimmt. Denn Saul sagt ja dann selber, nicht nur sagt, sondern schwört, 1. Samuel Kapitel 19, Vers 6, so wahr der Herr lebt, wenn er getötet wird. Auf dieser Grundlage kann Jonathan annehmen, dass sein Vater seine Meinung geändert hat und dass jetzt wieder alles gut ist. Doch David weiß, dass Saul ihn töten wollte, denn Michal hat ihm geholfen, aus dem Fenster raus zu fliehen. Er ist zu Samuel nach Rama gegangen und dort ist Saul ihm nachgekommen. Zuerst über Boten, die er geschickt hat, und dann war er selbst dort. Und so musste Saul wieder fliehen, zurück zu Jonathan an den Königshof und ihm sagen, er will mich umbringen, Jonathan. Schwierige Situation, in der David sich befindet. Denn irgendwann fragt man sich ja, wem kann ich denn trauen? Saul sicherlich nicht. Aber Jonathan, ist er auf meiner Seite? Wird er mir helfen? Ja, bisher schon. Aber was, wenn auch er seine Meinung ändert? Vers 3. David aber schwor dazu und sprach, dein Vater hat wohl erkannt, dass ich Gunst in deinen Augen gefunden habe. Darum denkt er, Jonathan soll das nicht erkennen, damit er nicht bekümmert ist. Und das war ja so die Frage, die wir uns in der letzten Glauben-Geschichten-Folge gestellt haben. Weiß Saul um die Freundschaft zwischen Jonathan und David? Dass Jonathan sogar so weit geht, dass er sich gegen seinen Vater stellt, um David zu schützen? Und das vermutet jetzt David, dass Saul das rausgekriegt hat und sich denkt, oh, ich werde besser nicht mehr mit Jonathan sprechen, denn Jonathan kann Saul nun seinerseits nicht mehr vertrauen, denn Jonathan ist auf der Seite Davids. Und David fährt fort und sagt, jedoch, so wahr der Herr lebt und so wahr du lebst, nur ein Schritt ist zwischen mir und dem Tod. Und Jonathan sagte zu David, was begehrst du? Das will ich für dich tun. Und David entgegnete Jonathan, siehe, morgen ist Neumond, da sollte ich eigentlich mit dem König zu Tisch sitzen. Lass mich gehen, dass ich mich auf dem Feld verberge bis zum Abend des dritten Tages. Wenn dein Vater mich dann vermissen sollte, so sage, David hat es sich dringend von mir erbeten, nach Bethlehem, seiner Stadt laufen zu dürfen, denn dort ist das Jahresopfer für die ganze Familie. wenn Saul dann sagt, es ist recht, ist okay so. So steht es gut um deinen Knecht. Ergrimmt er aber, so erkenne, dass Böses bei ihm beschlossen ist. Erweise denn nun Gnade an deinem Knecht, denn du hast mich mit dir in den Bund des Herrn treten lassen. Wenn aber eine Schuld bei mir vorliegt, so töte du mich. Denn warum willst du mich zu deinem Vater bringen? Ein schwieriger Moment für David. Er scheint erneut alles auf eine Karte setzen zu wollen, aber auch zu müssen. Und er sagt, Jonathan, komm, jetzt ganz ehrlich, wenn es irgendetwas gibt, was ich gemacht habe, dann ist es in Ordnung. Dann will ich auch sterben, dann bin ich bereit zu sterben, aber dann bring mich um. Wenn ich aber nichts gemacht habe, und wenn du auch weißt und glaubst, dass ich nichts gemacht habe, dann musst du mir erneut jetzt beweisen, dass du auf meiner Seite stehst und dass du mich schützt. Lass uns nochmal deinen Vater testen. Und sie machen sich diesen Test aus, um zu prüfen, wie wird Saul reagieren. Und an seiner Reaktion soll eben auch Jonathan merken, dass es Saul wirklich ernst ist, David zu töten. Denn Jonathan scheint zu meinen und zu glauben, dass der Vater geheilt sei. David weiß aber, dass es doch anders ist. Und nun muss er jetzt um Jonathan kämpfen, dass er Jonathan nicht verliert und damit seine Unterstützung in dieser Sache. Vers 9. Jonathan antwortete, das sei fern von dir. Denn wenn ich sicher erkannt habe, dass es bei meinem Vater beschlossen ist, Böses über dich zu bringen, sollte ich es dir dann nicht berichten? Und David sagte zu Jonathan, wer soll es mir berichten, wenn dein Vater dir eine harte Antwort gibt? Jonathan sagte zu David, komm, lass uns aufs Feld hinausgehen. Und sie gingen beide hinaus aufs Feld. Und Jonathan sagte zu David, der Herr, der Gott Israels, ist Zeuge, dass ich meinen Vater morgen oder übermorgen um diese Zeit ausforsche. Also es ist schon ernst. Zwischen den beiden geht es jetzt wirklich um die Frage, können wir uns aufeinander verlassen, ja oder nein? Sind wir wirklich Verbündete? Und David spricht ihn ja auch auf diesen Bund an, den sie gemeinsam geschlossen haben. Den Bund des Herrn. Und sagt, Jonathan, gilt dieser Bund oder gilt er nicht? Und Jonathan seinerseits sagt, Gott, der Herr, der Gott Israels, der ist heute Zeuge zwischen mir und dir. Ich werde meinen Vater ausforschen. Ich werde herausfinden, wo mein Vater wirklich steht und ich bin bereit, es dir zu sagen. Und siehe, fährt er fort, 12, zweiter Teil, steht es gut um David und ich sende dann nicht zu dir und enthülle es deinem Ohr, dann tue der Herr dem Jonathan das an und füge es so hinzu. Das heißt, auch das ist eine Möglichkeit. Deswegen spricht er sie auch direkt an, nämlich, dass Saul wirklich nicht mehr beabsichtigt, David zu töten, aber Jonathan verschweigt es David, sodass David nicht mehr am Königshofe ist, sodass Jonathan den Königsthron dann von seinem Vater erhalten kann. Das ist durchaus eine Möglichkeit. Denn wenn es hart auf hart kommt, dann weiß man manchmal nicht mehr, wo steht wer und auf wen kann man sich verlassen. Und Jonathan sagt, sollte es gut um dich stehen bei meinem Vater und ich sage es dir nicht, dann wird Gott es sehen. Und dann wird Gott dementsprechend mir gegenüber handeln. Dann tue der Herr dem Jonathan das an und füge ihm so hinzu. Sein Schwur, den er hier leistet. Wenn es aber meinem Vater gefällt, Böses über dich zu bringen, dann werde ich es deinem Ohr enthüllen und dich ziehen lassen, sodass du in Frieden weggehen kannst. Auch das ist nämlich eine Möglichkeit, dass er weiß, dass sein Vater ihn umbringen will, aber dass Jonathan mittlerweile seine Meinung geändert hat und es ihm nicht sagt, weil er sich darüber freut, dass David aus dem Weg geräumt wird. Aber er sagt ihm nein. Wenn ich das rausfinde, dann werde ich dir das sagen und dann kannst du in Frieden von hier weggehen. Dann ist es halt eben so. Dann kommt es zu einer Trennung zwischen dem Königshof und David oder zwischen David und dem Königshof oder auch kommt es auch zu einer Trennung zwischen Jonathan und David, zwischen zwei Freunden. Und er fährt weiter fort und sagt, und der Herr sei mit dir, wie er mit meinem Vater gewesen ist. Und nicht nur solange ich noch lebe und nicht nur an mir erweise die Gnade des Herrn, dass ich nicht sterbe, sondern auch an meinem Haus, sondern auch meinem Haus entziehe niemals deine Gnade, auch dann nicht, wenn der Herr die Feinde Davids Mann für Mann vom Erdboden vertilgen wird. Und da war ich jetzt baff. Und der Herr sei mit dir, wie er mit meinem Vater gewesen ist. Ich habe den Eindruck, dass Jonathan in der Tat davon ausgeht, oder es schon weiß, es ahnt, aber er geht davon aus, David ist der nächste König. Und so wünscht der David, dass Gott so mit ihm ist und ihm so Gelingen schenkt, wie er es auch seinem Vater Gelingen geschenkt hat. Das heißt, Jonathan hat seinen Frieden damit, dass David König werden wird. Wo er ihn herausfordert und wo er auch Sicherheit braucht oder sie sich wünscht, ist, bitte, Vers 15, entziehe meinem Haus niemals deine Gnade. Denn das ist ja eine Frage für Jonathan. Wenn David König werden wird, wie wird David mit ihm umgehen und mit seiner Familie? Wird er sich rächen? Weil er dann die Macht hat und weil die Knechte und das Volk ihm dann gehorchen müssen? Und wird er dann sagen, Saul ist tot, so und jetzt alle aus dem Saul, aus dem Haus Sauls sollen auch umgebracht werden, damit ich für immer meine Ruhe habe? Und er sagt, David, ich brauche dein Wort, dass du meiner Familie wohlgesonnen bleibst. Und zwar nicht nur mir und meiner Familie, sondern auch meinen Nachkommen. Das ist ein Bund, den wir gemeinsam hier schließen. Vers 16. Da schloss Jonathan mit dem Haus Davids einen Bund und sprach, der Herr fordere es von der Hand der Feinde Davids. Und Jonathan ließ nun auch David bei seiner Liebe zu ihm schwören, denn er liebte ihn, wie er seine eigene Seele liebte. Noch einmal kommt es zu einem Bund zwischen diesen zwei Männern, zwischen diesen zwei Freunden. Und sie sagen sich, was auch immer geschieht, wie auch immer diese Geschichte enden wird, David, wenn du König wirst, dann wisse, dass du eine Verantwortung gegenüber mir, meiner Familie und meinen Nachkommen hast. Und ich weiß, dass ich eine Verantwortung dir gegenüber habe, dass ich dir helfe und dass ich dich schütze. Und zwischen uns ist Gott, der das alles sieht und dementsprechend auch handeln wird. Vers 18. Und Jonathan sagte zu ihm, morgen ist Neumond. Da wird man dich vermissen, wenn dein Platz leer bleibt. Am dritten Tag aber steig schnell herunter. Du aber komm an den Ort, wo du dich am Tag der Tat verborgen hattest und setz dich neben den Steinhaufen. Ich aber werde drei Pfeile nach seiner Seite abschießen, als ob ich nach einem Ziel schießen würde. Und siehe, ich werde den Jungen hinschicken, geh hin, such die Pfeile. Wenn ich ausdrücklich zu dem Jungen sage, siehe, die Pfeile sind von dir herwärts, hole sie, so komm. Denn es steht gut um dich und es besteht keine Gefahr, so wahr der Herr lebt. Wenn ich aber zu dem jungen Mann sage, siehe, die Pfeile sind von dir hinwärts, so geh. Denn der Herr schickt dich weg. Das Wort aber, das wir miteinander geredet haben, ich und du, siehe, der Herr ist Zeuge zwischen mir und dir auf ewig. Das heißt, die zwei machen aus, wie kann ich mit dir sprechen oder wie kann ich dir die Nachricht übermitteln, sodass im besten Fall oder im schlimmsten Fall, falls es darauf ankommt, niemand weiß, dass die Nachricht von mir kommt. Und sie denken sich dieses Zeichen aus, er schießt seinen Pfeil, schickt einen Knecht los, dass er die Pfeile holt und je nachdem, ob er ihm sagt, die Pfeile sind auf dieser Seite, so komm her, dann weiß David, okay, das ist das Zeichen, ich komme, ich kann wieder an den Königshof. Nein, der Pfeil ist viel weiter hinten, so geh, mein Junge, und hol ihn. Dann weiß David, ich muss gehen, das war's. Und niemand findet es heraus, dass David diese Botschaft von Jonathan hat. Denn schließlich muss Jonathan ja weiter am Königshof bleiben und bei seinem Vater und bei seiner Familie sein. David kann gehen und fliehen. Jonathan muss bleiben bzw. will bleiben. Vers 24. Und David verbarg sich auf dem Feld. Und als es Neumond wurde, setzte sich der König zu Tisch, um zu essen. Und der König setzte sich auf seinen Platz wie vorher, auf den Platz an der Wand. Als nun Jonathan sich erhob, saß nur noch Abner an der Seite Sauls. Der Platz Davids blieb leer. Saul aber sagte nichts an diesem Tag, denn er dachte, es ist ihm etwas widerfahren. Er ist nicht rein, gewiss er ist nicht rein. Und es geschah am anderen Tag des Neumonds, dem zweiten, als der Platz Davids wieder leer blieb, da sagte Saul zu seinem Sohn Jonathan, warum ist der Sohn Isais gestern und heute nicht zum Essen gekommen? Jetzt kommt's drauf an. Jonathan antwortete Saul, David hatte sich dringend von mir erbeten, nach Bethlehem gehen zu dürfen und sagte, lass mich doch gehen. Denn wir haben ein Familienopfer in der Stadt und mein Bruder selbst hat es mir geboten. Und nun, wenn ich Gunst in deinen Augen gefunden habe, so lass mich doch gehen, dass ich meine Brüder sehe. Darum ist er nicht an den Tisch des Königs gekommen. Und als ich das so für mich las und so, wie so als wäre ich so bei diesem Gespräch dabei und würde da sitzen, habe ich mir gedacht, oh ja, das ist ein brisanter Test trotzdem. Denn die Frage ist ja, warum fragt David nicht Saul, ob er zu seiner Familie gehen kann? Denn das wäre normalerweise der richtige Weg, oder? David hat einen dringenden Grund, warum er nicht an des Königs Tisch Platz nimmt und mit ihm zusammen an diesen Neumond isst. Familiengrund, den kann man ja vorbringen und sagen, Saul, ich muss zu meiner Familie, es ist wichtig. Aber er spricht nicht mit Saul, sondern er spricht mit Jonathan und damit, ja, übergeht er da Saul. Und damit geht Jonathan ein Risiko ein, dass er David erlaubt zu gehen, obwohl es gar nicht in seiner Macht steht, David das zu erlauben. Denn er ist nur der Sohn des Königs. Es ist ein Risiko, das Jonathan hier eingeht. Vers 30. Da entbrannte der Zorn Sauls über Jonathan und er sagte zu ihm, du Sohn einer entarteten Mutter. Oder du Sohn gekrümmter Widerspenstigkeit, Sohn verkehrter Zucht, könnte man auch übersetzen. Ich zucke so zusammen und denke mir, rastet ihr jetzt völlig aus? Denn all die Tage, die der Sohn Isais auf Erden lebt, wirst weder du noch deine Königsherrschaft Bestand haben. Ja, verstehst du es nicht, mein Junge? Jonathan, du wirst niemals König werden, solange David da ist. Willst du denn nicht König werden? Was ist denn los mit dir? Verstehst du es nicht? Wir müssen ihn töten. Und Saul tut so, als würde es um Jonathan gehen. Mein Junge, ich denke doch nur an dich. Dass es dir gut geht, dass du es gut hast. Dass du nach mir König wirst, dass unsere Familie in Israel groß bleibt und die Macht bei uns ist. Was soll denn aus dir werden, wenn ein anderer König wird? Es geht doch nur um dich. Und ich denke mir, wird er ihn gewinnen? Wird Jonathan einknicken? Ja, ich habe den Eindruck gehabt, dass Jonathan sagt in Vers 13, und der Herr sei mit dir, wie er mit meinem Vater gewesen ist, dass er diese Ruhe hat und diese Gelassenheit eben loszulassen und nicht seinerseits nach Macht zu streben. Aber wird er in dem Augenblick, als er den Zorn seines Vaters ihm entgegentreten sieht, vermischt mit was ist das? Liebe? Fürsorge? Dass er sich denkt, ja stimmt, ich bin blind gewesen. David hat mich irgendwie rumgekriegt. Er hat mich einfach vernebelt. Mein Vater liebt mich, er kümmert sich um mich. Er will, dass er mir eine gute Zukunft vor die Füße legt und ich trete es ihm mit Füßen und sage nein und gebe es diesem dahergelaufenen Typen. Nur weil er einen Goliath bezwungen hat, hat er doch gar nicht. Das war doch der Herr. Der hat mich getäuscht. Er hat mich sogar gegen meinen Vater aufgebracht. Denn all die Tage, die der Sohn Isais auf Erden lebt, wirst weder du noch deine Königsherrschaft Bestand haben. Und nun schicke hin und lass ihn zu mir bringen, denn er ist ein Kind des Todes. Und ich denke mir, Saul, der Geist Gottes war doch bei dir. Kapitel 19, als Saul seine Boten schickt, um David aus Rama von Samuel zu holen. Und der Geist Gottes kommt über die ersten Boten und über die zweiten Boten und über die dritten Boten. Und als Saul merkt, dass er es nicht aus der Distanz David herholen kann, er kann nicht einfach nur andere schicken, dass sie ihn holen, er muss selber gehen und das macht er dann auch. Und dann kommt der Geist Gottes über ihn und er ist auf dem Weg nach Najot in Rama, während er prophetisch redet, liegt die ganze Nacht und den ganzen Tag da, der Geist Gottes, der an seinem Herzen wirkt und es kommt zu einer Begegnung zwischen Gott und Saul, so wie ganz am Anfang, als Saul in einen anderen Menschen umgewandelt wurde. 1. Samuel, Kapitel 10, Vers 6. Gottes Barmherzigkeit und Liebe und Güte durchspült, durchflutet, ummantelt Saul. Doch Saul entscheidet sich, David umzubringen. Er ist ein Kind des Todes, sagt er zu seinem Sohn. Und Jonathan? Und es gibt so Situationen im Leben, da muss man Position beziehen, da muss man eine Entscheidung treffen. Da kann man dann nicht einfach weitermachen und hoffen, dass man sich nicht positionieren muss, verorten muss, zu dem stehen muss, was man glaubt und wovon man überzeugt ist, weil man Angst hat, was andere denken und wie andere handeln. Und angesichts des Todes seines Vaters muss jetzt Jonathan Position beziehen. Und er antwortete seinem Vater Saul und sprach zu ihm, warum soll er sterben? Was hat er getan? Und er übernimmt die Frage von David, die David dem Saul scheinbar nicht stellen kann. Denn es kommt nicht zu einer direkten Begegnung. Er sagt zu ihm in 20 Vers 1, das war der Anfang unseres Gesprächs heute. Was habe ich getan? Was ist meine Schuld und was ist mein Vergehen gegen deinen Vater, dass er mir nach dem Leben trachtet? Und Jonathan wird hier zum Sprachrohr von David und sagt, was hat er getan? Da schleuderte Saul den Speer nach ihm, um ihn zu durchbohren. Und ich denke mir, wirklich, ging es dir wirklich um deinen Sohn, Saul? Wirklich um deinen Sohn, der der nächste König sein sollte? Oder geht es letztendlich nur um dich? Du tust nun so, als würde es um deinen Sohn gehen. Denn du bist bereit, ihn selber umzubringen, nur weil du an David nicht herankommst. Und Jonathan erkannte, dass es bei seinem Vater fest beschlossen war, David zu töten. Jetzt weiß es auch Jonathan. David wusste es. Jonathan dachte noch, dass sein Vater ein anderer sein könnte. Es ist nicht leicht. Zu merken, dass die Eltern vielleicht nicht diejenigen sind, die man sich wünscht, dass sie sein sollen oder die sie sein müssten. und dann sich gegen seinen Vater zu stellen. Jonathan stand vom Tisch in glühendem Zorn auf und aß am zweiten Tag des Neumonds keine Speise, denn er war bekümmert um David, weil sein Vater ihn beschimpft hatte. Und es geschah am frühen Morgen, da ging Jonathan aufs Feld hinaus an den Ort, den er mit David verabredet hatte. Und ein kleiner Junge war mit ihm. Und er sagte zu seinem Jungen: Lauf und such die Pfeile, die ich abschieße. Während der Junge hinlief, schoss er den Pfeil über ihn hinaus. Und als der Junge an die Stelle kam, wohin Jonathan den Pfeil abgeschossen hatte, rief Jonathan dem Jungen nach und sprach: Liegt der Pfeil nicht noch jenseits von dir? Und Jonathan rief hinter dem Jungen her: Schnell, eile und bleib nicht stehen. Und der Junge Jonathans hob den Pfeil auf und brachte ihn zu seinem Herrn. Der Junge aber wusste von nichts. Nur Jonathan und David wussten um die Sache. Und Jonathan gab dem Jungen, den er bei sich hatte, seine Waffen und sagte zu ihm: Geh, bring sie in die Stadt. Als der Junge weggegangen war, stand David hinter dem Steinhaufen auf und fiel auf sein Gesicht zur Erde und beugte sich dreimal nieder. Und sie küssten einander und weinten miteinander, David aber am allermeisten. Und Jonathan sagte David: Geh hin in Frieden. Was wir beide im Namen des Herrn geschworen haben, dafür wird der Herr zwischen mir und dir, zwischen meinen und deinen Nachkommen auf ewig Zeuge sein. Und David machte sich auf und ging weg. Jonathan aber ging zurück in die Stadt. Gott mit Ihnen. Bis zum nächsten Mal bei Glaubengeschichten.